endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Ich bin Leonie Kaiser. Ich spiele seit ich ein Kind bin Geige und ich habe auch schon sehr lange sehr gerne Musik. Und wenn ich mir so vorstelle, dass ich nie mehr an ein Konzert könnte gehen, egal ob das jetzt ein Geigenkonzert ist oder auch sonst eins, also ich fände das schon sehr traurig. An einen Veranstaltungsort gehen für ein Konzert oder sonst eine kulturelle Veranstaltung, das ist aber nicht für alle Menschen möglich. Leute, die krank sind zum Beispiel und nicht aus dem Haus können. Und genau da setzt der Verein Kultur am Bettrand an. Kunstschaffende gehen zu den Leuten heim, Musik machen oder vorlesen oder singen. Shirley Grimes ist selber Sängerin und sie hat den Verein initiiert. Sie ist Gast in dieser Folge von «Endlich leben». Und sie erzählt, was die Begegnungen, die sie durch Kultur am Bettrand hat, prägt.
Es gibt keinen Blödsinn. Es ist alles auf dem Tisch. Hey, ich sterbe jetzt. Und ich brauche das. Ich will das für mich. Ich will das erleben mit meiner Familie. Da muss man kein Theater spielen. Da muss man nicht so tun, als ob es dir besser geht, als es dir, nicht, als es dir eigentlich geht. Wenn ich dir frage, wie geht's, und du sagst, ja, ja, ist auch schon besser, aber es geht schon. Meistens dort dahinten ist eine längere Geschichte.
Shirley Grimes erzählt in dieser Folge von diesen Begegnungen, wie das so ist, für jemanden ein Konzert zu spielen, das am Sterben ist. Und sie erzählt auch, wieso dass sie den Verein überhaupt gegründet hat und wieso dass sie mit dem Verein möchte gegen Isolation kämpfen. Ich bin durch den Regen auf Bern gefahren und habe sie getroffen. Ich habe immer noch ein bisschen nasse Hosen, weil ich bin heute richtig naiv aus dem Haus gegangen. Ich dachte, ja, die Jacke reicht schon. Und ja, ich bin da manchmal nicht so durchdacht mit dem Regen. Wie hast du so mit Regenwetter, Shirley Grimes?
Ja, als Irin ist Regen natürlich etwas, das ich ganz gut kenne. Mhm. Oder dort bewegen sich die Wolken so dermassen schnell, dass man 10-mal im Tag nass werden könnte. Also ich weiss, als Teenager bin ich eigentlich, glaube ich, durchgehend nass gewesen. Oder?
Super.
Aber ich habe so eine super Regenjacke inzwischen. Das ist eigentlich immer dabei. Ja. Aber ich habe eine grosse Vergangenheit mit Regen. Ich bin nicht ein grosser Fan. Und nass bin ich auch nicht mehr gern.
Ja,
aber
okay.
Ja, wie du bin ich nicht mehr unterwegs.
Dafür immer schön trocken.
Ja.
Ja, willkommen, Shirley Grimes im Podcast «Endlich leben».
Danke für die Einladung.
Wir reden heute natürlich jetzt nicht eine Stunde lang über Regen, sondern wir reden über den Verein Kultur am Bettrand, den du gegründet hast, den du initiiert hast. Du bist Initiantin und du bist Sängerin, Künstlerin. Das ist auch relevant im Zusammenhang mit dem Verein. Bei dem Verein geht es darum, dass Künstler und Künstlerinnen zu Leuten heimgehen, ihre Kunst machen, ob das Singen ist, ob das Zaubern ist, was auch immer, wo nicht mehr können, an einen Veranstaltungsort.
Genau.
Kannst du da etwas sagen? Was ist da der Hintergedanke, der Ursprungsgedanke dazu?
Also der Ursprungsgedanke hat mit meinem eigenen Leben zu tun, eigentlich. Es gibt dort natürlich eine längere Geschichte dahinter. Es gibt ja von mir aus gesehen, passieren im Leben so viele verschiedene Sachen. Zum Teil schwierige Begegnungen, schwierige Voraussetzungen, die man eine Zeit lang hat oder so. Und im besten Fall kann man die nehmen und in etwas Positives umwandeln. Ja, ich bin ein grosser, also ich glaube ganz fest daran, dass nichts existiert auf der einen Seite. Also es kann nicht dunkel sein, ohne dass es hell ist. Es kann nicht Sonne geben, ohne, also und. Also es ist ein Naturgesetz, dass alles in Polarity existiert. Und ich glaube einfach, dass wenn schwierige Sachen passieren, kann man daraus raus, nicht in alle Fälle, aber oft kann man etwas Schönes daraus raus machen. Und Kultur im Bettrand ist eigentlich für mich das Produkt von mehreren schwierigen Lebenssituationen, die ich hatte über die Jahre.
Mhm. Da steigen wir doch später dann noch ein bisschen mehr rein über den Hintergrund. Aber vielleicht jetzt zuerst, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, was der Verein genau ist, was der genau macht. Kannst du auch ein bisschen sagen, was sind das für Menschen, die ihr besucht?
Ja, also Isolation ist ein zentrales Thema bei unserem Verein. Wir besuchen vor allem eben grundsätzlich geht es um isolierte Leute. Wir besuchen Leute, die schwerkrank sind, Leute, die im Folge von irgendwelchen Operationen länger isoliert sind. Aber wir besuchen auch Gefängnisse, Altersheime, Leute, die demenzkrank sind, die auch auf irgendeine Art isoliert sind. Also alle einfach, die müssen auf die wunderbaren Momente, die entstehen können, durch Musik vor allem, müssen verzichten.
Und wo gehen wir überall hin? Also es heisst ja Bettrand, aber der Bettrand ist wahrscheinlich nicht so wortwörtlich zu verstehen.
Genau, oder? Das ist mehr ein Symbol. Oder wir gehen eigentlich mehrheitlich zu Leuten heim, aber wir gehen auch in Institutionen, wir besuchen einmal im Monat besuchen wir den Unispital Zürich, wo wir auf mehrere Abteilungen gehen, oder wir gehen auch in das Inselspital oder Altersheime. Eben, wie vorher gesagt, Gefängnisse, also überall, wo uns die Leute brauchen.
Und jetzt so in einem Gefängnis, da, wie kann man das sich vorstellen? Wie ist das Setting?
Die zweimal, wo wir im Gefängnis sind, waren, einmal haben wir für vier Leute, die im Einzelhaft sind, haben wir vier Mini-Konzerte gemacht.
Ja.
Und das ist etwas unglaublich Schönes gewesen, also für alle Beteiligten. Vor allem, weil der Prozess vorher für den Kulturschaffenden ist sehr spannend. Kann ich das? Wollte ich das? Mhm. Was haben die gemacht, dass sie so lange im Einzelhaft sind? Oder? Die Frage stellt man sich. Und nachher geht man ins Gefängnis und man merkt, oh, man kann gut und lustige Gespräche haben. Man kann, ja, es ist total normal. Ich weiss, für die Kulturschaffenden, dann ist das zum Beispiel eine ganz spezielle Erfahrung, zum merken, meine Vorurteile stimmen nicht.
Ja.
Meine Ängste sind unnötig. Mhm. Ja. Und das zweite Mal, wo wir sind, haben wir eine Ausnahme gemacht, weil wir eigentlich nicht für grössere Gruppierungen spielen, sondern wirklich im Intim zu wären, also so bis zu 10 Leute, wenn man krank ist, darf mehrere Familienmitglieder dabei sein, aber nicht mehr. Aber im Gefängnis haben wir eine Ausnahme gemacht und dann haben wir auf der Sicherheitsabteilung haben wir noch ein Konzert gemacht für mehrere Insassen auf dem Mal. Und auch das ist wunderschön gewesen. Die haben Muffins backen und Gürzi backen und es hat Tee nachher gegeben. Und ja, das ist einfach, ich finde es einfach schön, wenn man immer wieder auch als Kulturschaffende, aber sonst auch in Situationen landet, wo man das Gefühl hat, man weiss, wie das wäre oder ja, und das bestätigt nicht die eigenen Vorurteile, die man hat. Finde ich immer spannend. Und das passiert auch bei Leuten, die gesundheitsbeeinträchtigt sind.
Was hat man da für Vorurteile zum Beispiel?
Man hat vor allem Berührungsangst, glaube ich. Man hat Vorstellungen, von wie das wird sein. Ja? Und ich weiss aus der eigenen Erfahrung, jetzt nicht mit Kultur im Bettrand, aber wenn jemand krank wird, weiss ich sofort nicht, wie ich muss jetzt reagieren muss. Muss ich auf Distanz gehen? Bin ich nah genug, um mich wirklich involvieren? Wo ist meine Platzierung jetzt? Wo ist meine Rolle in dem Ganzen? Und auch Berührungsangst kann manchmal zu einem Nichthandeln führen. Ich ziehe mich zurück. Und nicht nur, weil man sich nicht als Teil des Geschehens fühlt, sondern auch zum Teil, weil es einfacher ist. Und persönlich habe ich nachher ein schlechtes Gewissen und nachher melde ich mir eine Woche nicht und dann ist es plötzlich 2 Wochen und das geht einfach zu lang und so. Und also eben die Vorurteile oder die Ängste, dass man etwas begegnet, wo man nicht damit dealen kann, das ist sehr zentral. Und das sieht man auch zum Teil bei Kulturen im Bettrand. Also jeder Kulturschaffende geht durch einen Prozess, bevor dass man zu jemandem geht.
Mhm. Ja, da können wir auch noch drüber reden, also wie so ein Einsatz abläuft, eben mit dem Briefing vielleicht auch von Kulturschaffenden. Aber zuerst kurz, wer ist da alles dabei? Also Es sind ja ein Haufen Künstlerinnen und Künstler da im Verein dabei.
Genau, also momentan auf der Homepage, glaube ich, hat es 30 Kulturschaffende, die aufgelistet sind. Und der Ende März lancieren wir eine zweite Tranche Kulturschaffende, die vor allem in der Region Zürich unterwegs werden sein. Also in der Berner Katalog ist zum Beispiel eine kleine Erdan, die ist Cellist, eine klassische Cellistin, aber auch sie macht irische Musik. Es ist William White, der kommt aus Barbados, der macht mehr groovige Reggae-Sachen. Also, oder Gwendolyn Mason, sie ist eine klassische Gigerin. Ich bin dabei, mache irische, amerikanische und englische Folk-Musik. Nachher gibt es Hank Schizzo, der ein wahnsinniger Gitarrist ist, oder Christoph Trummer, wo Mundartlieder macht. Und dann gibt's aber auch Schriftsteller, also Ariane Vograferried, der vorliest, oder Matto Kampf, wo sehr viele Theaterproduktionen macht, oder Vale Depp, wo für ältere Leute schon viel vorliest eigentlich. Schauspieler gibt es auch darunter, also Ruth Schwegler ist jetzt dabei und Zürich ist jetzt neuerdings Anna Känzig dabei, oder Lukas Langenegger, oder Bettina Boller, wahnsinnige Gegenspielerin. Also sie sind alle professionell unterwegs, sehr etabliert in der Schweiz und einfach alle wunderbare Leute.
Und jetzt, wenn so ein Einsatz geplant ist, wie läuft das ab von der ersten Kontaktaufnahme, bis dann der Künstler oder die Künstlerin in der Stube ist oder wo auch immer?
Genau. Die Leute glauben meistens nicht, wie unkompliziert das Ganze ist. Das ist wirklich lustig, weil das Erste, was passieren muss, ist entweder die Person selber, wo die Auftritt will, oder jemand aus dem Freundeskreis oder Familie uns eine E-Mail schreibt. Per Kontaktformular auf der Homepage. Und dort kann man schon einmal schauen, welche Kulturschaffende würde einem interessieren. Und man kann so etwa 3 einfüllen. Und dann bekomme ich ein Kontaktformular. Und wenn ich merke, also meistens rufe ich innerhalb von 2 Stunden an, auch in den Ferien. Das ist das, was ich immer mir zur Verfügung stelle dafür. Außer wenn das E-Mail natürlich um 12 Uhr am Abend kommt, dann bin ich nicht da. Aber ich probiere so schnell wie möglich anzurufen, weil man nie weiss, wie dringend das ist. Ja, man bekommt sehr wenig Information von den Leuten auf der Homepage. Und dann rufe ich an. Und dort probiere ich ein Bild zu bekommen, vor allem für den Kulturschaffenden im ersten Moment, auf was sie werden begegnen. Namen werden nicht genannt, obwohl die Leute das vielfach machen, aber das müssen wir nicht wissen. Wir müssen auch nicht wissen, was die Diagnose ist. Man muss vor allem wissen, wie ist die Person's Weg. Aufsteigender Ast, geht es jetzt gegen das Ende zu, ist mit Entstellungen zu rechnen, welches Alter das wir auftreffen, dass ich einfach den Kulturschaffenden kann möglichst darauf vorbereiten, ob das Konzert 1:1 passiert oder ob man die ganze Familie dort wird sein. Und nachher schon mit dieser Information kann ich ihnen helfen, den richtigen Kulturschaffenden zu suchen, wo passt. Vielfach, wenn sie das Formular ausfüllen auf der Homepage, tun sie irgendjemandem drin, weil sie nicht wissen, wer sie sollen. Und im Verlauf des Gesprächs, wo meistens etwa 10 Minuten geht, nicht länger, sagen die Leute nachher, oh nein, aber der hat auch gerne Bach. Und nachher weiss ich weiss, wer Bach spielt. Und ich weiss, wer besonders gut in solchen Situationen, mit solchen Situationen kann umgehen. Und nachher, hänge ich ab und nachher rufe ich den Kulturschaffenden an. Und wir finden möglichst bald, je nach Situation, ein Datum. Und dann wird verlinkt. Also ab dem Punkt ist der Kulturschaffende in Verbindung oder in Kontakt mit der Person, die angerufen hat. Alles ist parat. Die wissen, wenn der Kulturschaffende irgendwo hergeht, sie brauchen ein Glas Wasser und einen Stuhl in der Regel. Also man muss nichts machen. Das ist mir auch ganz klar, den Leuten sagen während dem Gespräch, gell, man muss die Wohnung nicht aufräumen. Gell? Also es soll nicht auf irgendwie es soll nicht eine Last sein, es soll eine Entspannung, es soll mal etwas anderes ermöglichen für die Leute, die durch die schwierige Zeit gehen. Und da sind sie meistens auch sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, etwas, worüber die Leute auch sehr dankbar sind, ist, dass es gratis ist für sie. Das war mir ein grosses Anliegen gewesen, dass es nicht etwas darf sein, was man sich muss können leisten muss. Und dann gehen die Kulturschaffenden dort her. Also bin ich selber auch mehrmals gegangen. Und das ist nachher spannend. Dann wird es spannend. Mhm. Oder? Wenn man weiss, okay, ich persönlich zum Beispiel habe mal für jemanden gespielt, wo ich gewusst habe, das muss schnell gehen. Mhm. Die ist eine ganz endpalliative Phase von ihrer Krankheit. Und dann bin ich innerhalb von 2 Tagen bin ich bei ihr.
Ja, das ist sehr schnell, ja.
Genau. Und natürlich im Vorfeld, ich habe über die Jahre Hunderte, wenn nicht Tausende von Konzerten gemacht. Aber die Kulturen besser an Konzerten sind natürlich ganz, ganz speziell.
Ja, ich wollte jetzt fragen, wie hast du dich so gefühlt vor dem?
Nervös. Wahnsinnig nervös. Und ich weiss auch, dass wenn ich sehr nervös bin, habe ich keinen Zugang zu dem wirklich, was ich zu bieten habe. Und das ist so das Gefühl von, ich hocke hier ab und ich mache einfach Musik. So, ich musste wahnsinnig arbeiten, dass ich aus dieser Nervosität komme.
Wie hast du es geschafft?
Erfahrung. Und das ist ja auch ein weiterer Grund, warum ich professionelle Kulturschaffende nehme. Weil wir sind uns viele verschiedene Situationen gewohnt. Ja. Von Publikum, die sehr offen sind, Publikum, das man muss gewinnen muss, Publikum, die nervös sind, zu ruhig sind. Montagspublikum ist anders als ein Freitagspublikum, hat ganz andere Erwartungen. Ja, excuse me. Ob man mit x Musiker oder allein auftritt. Also wir sind sehr anpassungsfähig. Und das habe ich schon, den Schalter habe ich müssen anlassen. Es ist ein Gig, wie jeder andere. Und wenn ich nachher reingegangen bin, habe ich es als Gig wie jeder andere behandelt. Außer dass ich im Vorfeld mit der Person, die mir angerufen hat, die im Sterben gelegen ist, wo ich mit ihr kurz besprochen habe, wie ist es mit dem Gehör, wie ist es mit der Nähe, soll ich ganz nah bei ihr sein, soll ich mich weiter entfernen. Einfach ganz offene Fragen über, wie sieht es aus jetzt, was brauchst du von mir? Und die Kultur im Bettrand auftritt, sind meistens zwischen 30 und 40 Minuten und bei ihr habe ich gemerkt, nach etwa 25 Minuten, jetzt höre ich auf. Jetzt hat sie das so genossen, aber jetzt wird sie müde. Und ihre Familie sind noch im Raum, ein bisschen Energie muss noch übrig bleiben für das.
Ja.
Also es ist eine Feinfühligkeit angesagt für die Begegnungen. Und die Leute, die ich eingeladen habe, quasi ein Projekt teilzunehmen, wirklich 99% davon ich persönlich kennt. Und habe gewusst, die Feinfühligkeit ist da. Und wenn es nicht da ist, werden sie Nein sagen.
Ja. Und nachher, wie hast du dich gefühlt während dem Spielen dort?
Ja, also ich habe ganz am Anfang des Auftritts habe ich ihnen gesagt, ich spiele jetzt ein ganz normales Konzert für mich, wenn mir etwas Lustiges in den Sinn kommt, wo mir manchmal, das passiert mir manchmal, erzähle ich das auch. Mir ist auch aufgefallen, es ist gar nicht ein Bedürfnis nur nach Innigkeit, ja, sondern nach einem Erlebnis. Und die Musik, die ich mache, es ist tendenziell sehr intim. Und es geht immer um etwas. Also, wenn man mir herbestellt, dann weiss man, überkommt man etwas, wo eher die Tränendrüse herausgefordert werden, als ja, und man lacht nicht wahnsinnig viel, wenn man mir herbestellt, ja. Und während dem Konzert, muss ich sagen, habe ich mir total auf meine Professionalität berührt. Ich habe ignoriert, eigentlich, wer krank ist oder oh, die Frau stirbt jetzt. Oder, das ist mir gar nicht durch den Kopf gegangen. Und wenn es ist gegangen, habe ich es gerade wieder weggetan. Weil ich glaube, es geht auch in diesem Moment eben nicht um die Krankheit. Es darf auch nicht um die Krankheit gehen. Es muss um die Begegnung gehen. Und das ist unser Job. Und das tun wir alle zuvorderst herstellen. Wir müssen unsere vielleicht Überforderung mit dieser Situation, das müssen wir sofort in eine Schublade können tun und wegtun. Und da muss ich sagen, bis jetzt haben wir null Probleme gehabt. Ja, während der Konzerte. Ja. Nachher finden zwischen mir und den Kulturschaffenden Telefon. Also dann reden wir ausführlich über das, was passiert
ist. Nach jedem Einsatz.
Genau. Mhm. Finde ich auch wichtig, dass wenn etwas passiert ist oder passieren würde, dass sie ein bisschen überfordert, dass sie es können sagen. Plus die Leute, wofür dass sie auftreten, das ist alles total geheim. Sie dürfen nichts irgendjemandem erzählen, ich war in Münchenbuchsee, bei einer Frau und bla bla bla. Das ist mir, ja, das ist vertraulich. Und mit mir können sie ganz offen über die Leute, die sie begegnet haben und die Situation, können sie ganz, ganz offen reden. Und das finde ich wichtig. Aber ich muss sagen, bis jetzt haben wir echt keine Probleme gehabt. Die sind so dankbar. Also die Kulturschaffenden, so wie die Leute, die für mich gespielt haben. Es ist immer und ausnahmslos eine bereichernde Begegnung gewesen.
Also das heisst, so ein Konzert soll eben, wie du gesagt hast, ein Erlebnis sein und es hat auch Humorplatz, mhm. Es hat auch Lachenplatz, was auch immer.
Genau. Ja. Genau. Und wenn man das genug lang macht, also auch auf der Bühne, dann lernt man, man muss lernen, einen Raum ein bisschen zu lesen. Was ist hier angesagt, ja? Und ich bin dort froh um die Flexibilität auch für die Kulturschaffenden und ihre langjährige Erfahrung, dass sie sich auf Situationen einlassen können. Also es ist alles möglich. Wir haben auch schon in den Mensa-Abteilungen gespielt und die waren besonders rührend, wo man einen grossen Tisch hat für Leute, die sehr introvertiert dort gesessen sind und man hat das Gefühl, null Kontakt wirklich mit der Umgebung haben. Und nachher fängt die Brigitte Hirsig an mit dem Akkordeon zu spielen und am Schluss waren mehrere am Tanzen. Mhm. Also da passiert etwas, wo mir das Herz bricht, eigentlich, wenn ich es sehe, weil ich denke, warum findet das nicht jeden Tag statt hier? Jeden Tag. Es wäre nicht eine grosse Sache, das anzubieten, ja. Und, aber man ist begrenzt auf den Momenten, wo Organisationen wie wir bieten.
Ja, umso schöner könnt ihr es wahrmachen.
Ja.
Jetzt kommen wir doch ein bisschen in die Hintergrundgeschichte oder Ursprungsgeschichte vom Verein, ein bisschen eintauchen, wo du angetönt hast, wieso dass du den Verein gegründet hast. Kannst du da ein bisschen erzählen, was ist das für ein Prozess gewesen? Mhm.
Das ist ein Prozess, glaube ich, der wirklich über 30 Jahre gelaufen ist. Gell? So wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, alles, was schwierig ist, kann sich ins Licht wenden, wenn man Glück hat. Oder? Ich habe herausfordernde Erlebnisse im Leben gehabt, aber bin nie etwas begegnet, das nicht überwindbar ist. Und um das bin ich sehr dankbar. Ich bin mir ganz bewusst, dass es andere Situationen gibt, die wirklich nicht überwindbar sind. Aber bei mir das ganze Leben lang ist eigentlich Isolation ein zentrales Thema. Ich bin sehr isoliert aufgewachsen. Ich hatte eine liebevolle Familie, wo ich aber immer ein bisschen der schwarze Schaf war, wo ich nicht so draus bin mit meiner Umgebung. Aber das ist in sich eine längere Geschichte. Und nachher komme ich in die Schweiz. Und durch die Sprache und Kulturunterschiede, ich war 18, bin ich auch sehr isoliert am Anfang. Und nachher im Verlauf der Jahre sind Sachen passiert. Zum Beispiel, mein Sohn ist vor 19 Jahren auf die Welt gekommen und er hatte einen sehr, sehr heiklen Start gehabt. Also man hat nicht gewusst, ob er es überlebt oder nicht, ob er gerade wieder geht. Und dann sind wir 2 Wochen auf die Intensivstation gewesen und nach diesen 2 Wochen sind wir heimgegangen mit keine Ahnung, ob das vorbei ist oder nicht. Und in den darauffolgenden 3 Jahren nachher sind immer wieder Situationen, wo wir mit der Ambulanz absolut Stressmomente erlebt haben mit ihm, mit keiner Erklärung. Also wir selber haben keine gefunden, Ärzte haben auch keine gefunden. Und dort habe ich einfach gemerkt, wie traumatisch dass das ist, wenn jemand, der ganz eng wird, mit dir krank wird. Und nach 3 Jahren hat sich das, wie aus heiterem Himmel, hat sich hat mein Sohn nie wieder Symptome gezeigt. Er ist jetzt ein Busper, ein 19-Jähriger. Er ist 30 cm grösser als ich und ein super Typ und wahnsinnig gut unterwegs. Aber dazu mal nachher, nach den 3 Jahren, bin ich in ein totales Loch gefallen. Und das ist das erste Mal, wenn ich gemerkt habe, für mich persönlich, Angehörige sind so vernachlässigt. Also, wir haben alle zu ihm geschaut. Und das ist richtig so. Ich hätte es nicht anders wollen. Die ganze Fokus auf ihm, was wir für ihn machen können. Ärzte, alle, Freunde. Aber als Mama bin ich total am Ende gewesen. Es hat niemandem zu mir geschaut. Und wenn sie wollen, ich habe es gar nicht können warnen. Und das ist der Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn jemand krank ist, wird das ganze System sehr belastet. Und die darf man nicht vernachlässigen. Ja. Und dann über die Jahre, das ist etwas, was ein bisschen parallel gelaufen ist. Ich durfte auf sehr grossen Bühnen arbeiten, im Inland und im Ausland über die Jahre. Wie gesagt, Hunderte, wenn nicht Tausende von Konzerten hatte. Und ich habe einfach gemerkt, je intimer dass die Konzerte sind, je mehr das sie mir bedeuten. Ich habe nicht eine ganz spezielle, außergewöhnliche Stimme. Was ich habe, ist die Fähigkeit, zu connecten mit Leuten. Ich schreibe auch über Sachen, die wir alle kennen. Und das bedeutet immer etwas. Ich schreibe nicht über, ich meine das nicht disrespectful, aber ich schreibe nicht über Bäume. Ich schreibe über was mir passiert ist. Und es resoniert immer wieder mit den Leuten. Und es resoniert umso mehr, wenn der Rahmen klein ist.
Und du spürst es wahrscheinlich dann auch mehr, oder? In einem kleineren Rahmen.
Ja, es ist ja so. Ja, genau. Und dort habe ich gemerkt, irgendwann muss ich können, kleinere Konzerte machen für mich. Und dann ist das ganze Thema Covid gekommen, mit wo Isolation wirklich endlich einmal als Thema auf den Tisch gebracht worden ist. Und ich habe das gekannt. Ich kenne das, wie es ist, isoliert zu sein. Und es hat mir auch dort das Herz gebrochen, wo Leute ihre Verwandten im Spital nicht dürfen besuchen und. In einer absoluten Katastrophe von mir aus gesehen. Und das hat mich sehr beschäftigt. Das Isolationsthema ist wieder dort massiv vorgekommen, auch bei mir selber. Und auch während dieser Zeit habe ich ein Telefon bekommen von einer Freundin, wo selber kurz zuvor Hirntumor diagnostiziert hat bekommen. Und dann hat es geheißen, sie fühlt sich einsam. Es gibt Sachen, die sie total vermisst. Und ob ich würde es in Betracht ziehen, für sie ein Konzert zu spielen. Und während des Gesprächs ist bei mir das 5 Jahre gefallen. Also ich habe wirklich gemerkt, das ist es. Und ich habe gewusst, irgendein Schritt wird es jetzt geben bei mir. Das hat sich über Jahre angebahnt, dass es mir nicht mehr reicht, nur auf die Bühne zu stehen, wo ich das liebe. Aber es reicht nicht mehr. Es muss um etwas anderes und um etwas mehr gehen. Und während des Gesprächs habe ich gemerkt, das ist es. Und das Verrückte ist, wofür ich mich bis heute schäme. Ich habe dann gesagt, ja. Und ich habe abgehängt. Und ich habe mich komplett im Projekt aufgelöst. Ich bin nicht zu ihr gegangen. Und ich habe über Monate habe ich das Projekt, habe ich so meine Vision geklärt, von 50 Seiten geschrieben bis 10 Abend und dann bis 5 Abend, bis ich am Schluss einen Paragraph hatte, wo ich konnte sagen, das wollte ich machen. Und wenn ich das machen will, gibt es andere Kulturschaffende, die sicher auch das machen wollen. Und ich habe angefangen, um zu telefonieren. Ich habe 30 Leute angerufen, die ich persönlich kenne, die ich das zutraue. Und wo vor allem ich bürgen dafür. Ich schicke ja Leute, andere Leute haben. Ich muss können für beide Parteien irgendwie das Gefühl haben, doch, die Begegnung kann stattfinden. Und ich habe alle zugesehen, alle 30, ja. Und immer im Hintergrund ist bei mir so das Schuldgefühl, hey, jetzt mache ich so ein tolles Projekt und ich ignoriere meine Freundin. Und nachher, wenn ich das Projekt endlich auf den Boden hatte, habe ich sie angerufen und ich habe gesehen, dein Telefon hat etwas Riesiges ausgelöst und ich will das erste Konzert für dich stattfindet. Und nachher hat das erste Konzert, also wir haben eins zuvor gehabt, aber mein erstes Konzert von Kultur in Bettland habe ich nachher für sie gespielt. Und sie ist natürlich wahnsinnig dankbar gewesen, dass ihr Telefon so den Prozess hat ausgelöst, wo nachher zu etwas führt, wo im letzten Jahr also wirklich sehr, sehr viel hat können davon profitieren.
Und mega schön, dass du dann das wirst können auch lancieren mit dem Konzert für sie, oder?
Also. Ja, also für mich war es ein ganz wichtiger Moment. Es hat mir auch etwas über meinen Umgang mit Krankheit und mit Leuten in solchen Situationen hat es mir auch vor Augen geführt. Dass ich habe das Projekt, ich habe mich dort darauf auflösen können. Es hat keinen Grund, warum ich es nicht hätte können, zu ihr spielen konnte. Ich hatte Berührungsangst. Mhm. Und das war auch ein ganz wichtiger Teil des Prozesses für Kultur im Bettrand, dass ich durch das gegangen bin. Weil nachher, wenn ich mit Kulturschaffenden kommuniziert habe und mit Familien kommuniziert habe, die mir angerufen haben wegen ihren Angehörigen, habe ich vieles dort gelernt zu verstehen, wie man mit Krankheit umgeht, wie man sich zurückziehen kann. Was, ja, das ist schwierig für mich heute noch, das zuzugeben. Aber es war ein wichtiger Teil davon.
Und ich finde es persönlich auch mega verständlich. Also,
ja.
Ich habe jetzt nur gerade überlegt, wie es mir gegangen wäre. Ich hätte auch Berührungsängste.
Mhm.
Genau. Wie ist denn jetzt bei dir? Also, du hast jetzt schon ein paar Einsätze so gehabt und so. Hast du weniger Berührungsängste?
Total. Ja. Also, ich meine, die Situationen, die wir reingehen, die sind, sagen wir, es ist ganz offensichtlich, dass jemand in Not war oder in Not ist, dass die Familie voll belastet oder zum Teil überlastet sind. Das ist ganz, ganz klar. Aber im Alltag, wo das nicht so, sagen wir mal, plakativ ist, im Alltag begegnen wir ständig Leute, die überfordert sind, ständig Leute, die am Rand sind, ständig Leute, die die nächste Brücke aussuchen. Also, die sind nicht anders, eigentlich, schlussendlich, als die Begegnungen, die wir alle haben. Die sind einfach klarer. Und das ist eigentlich das Wunderschöne, daran auch. Oder eine von den wunderschönen Sachen daran. Weil es gibt keinen Blödsinn. Es ist alles auf dem Tisch. Hey, ich sterbe jetzt. Und ich brauche das. Ich will das für mich. Ich will das erleben mit meiner Familie. Da muss man kein Theater spielen. Da muss man nicht so tun, als ob es dir besser geht, als es dir, nicht, als es dir eigentlich geht. Wenn ich dir frage, wie geht es, und du sagst, ja, es ist auch schon besser, aber es geht schon. Meistens dort dahinten ist eine längere Geschichte. Und du willst es mir einfach nicht erzählen. Das ist okay, du kennst mich nicht so gut. Das ist deine Privatsphäre. Aber wenn jemand so offen ist, dir das zu sagen, ist das eigentlich viel klarer und viel umgänglicher. Weil ich weiss, mein Gefühl stimmt. Ja, hier stimmt etwas nicht. Jetzt können wir etwas machen, dass es dir 4,5 Stunden oder 3/4 Stunde lang wirklich einfach ein bisschen besser geht. Ja. Und das finde ich einfach wunderschön. Das gibt mir Hühnerhaut. Und ich habe die Berührungsangst wirklich verloren. Ja, durch das.
Und fändest du, es wäre eigentlich noch wichtig, dass sich das in der Gesellschaft ein bisschen ändert, dass man ein bisschen offener würde über das reden?
Ja, ich meine, es gibt ja nichts Sicheres als der Tod. Und wir haben alle schwierige Situationen, herausfordernde Situationen. Und von mir aus gesehen, wenn ich zurückschaue an die Zeit mit meinem Sohn, wo das so schwierig war, wenn das nicht wäre gewesen, hätte ich so viel nicht gelernt. Ich bin so dankbar, dass ich durfte, so nach einem, was hätte können, unglaublich tragische Situation sein, dass ich dort so nah dran kommen konnte, dass es eine riesige Bewegung in mein Leben ausgelöst hat, ohne mir zu schmettern zu hinterlassen. Dass ich das können umfunktionieren in etwas Schönes, oder? Dass ich über all die Jahre mich so isoliert gefühlt habe und durch das wirklich sehr viel über Isolation gelernt habe, wo ich nachher konnte umkehren. Ich habe so Glück gehabt und ich bin dort so gesegnet, dass ich, wie gesagt, Begegnungen hatte mit Situationen, die schwer waren, aber nicht genug schwer, dass ich nicht mehr aufgestanden war. Und es gibt Leute, die in Situationen sind, wo man merkt, die stehen nicht mehr auf. Das ist einfach zu heavy. Der Schicksalsschlag ist einfach zu heavy. Und dort geht es um einfach zu helfen, eine kleine Stabilität ins Leben hineinzubringen. Aber ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo so vieles auf der Oberfläche bleibt. Und seine intimsten Ängste und Sorgen, die will man nicht mit jedem teilen. Aber ich wünschte mir schon, dass wir alle 3-4 Leute hätten, oder mindestens 1-2, wo man wirklich wie ein offenes Buch alles kann vorkommen, was in einem abgeht. Und nicht immer, ja, es geht schon, sagt, ja.
Du hast jetzt auch ein bisschen angetönt, wie hat sich jetzt durch dieses Engagement oder diesen Kontakt mit dem Tod, oder nicht mit dem Tod an sich, aber mit Leuten, wo einfach der Tod im Raum steht, oder? Wie hat sich der Blick auf deine eigene Endlichkeit auch verändert, auf deinen eigenen Tod?
Es ist wirklich, das ist so spannend, weil ich merke durch das, dass ich schon Angst habe vor dem Tod. Was ich vor 4-2 Jahren nicht so zugegeben hätte. Also, weißt du, eben so die Sprüche, ja, gell, es gibt eben, ich habe es vorher gesagt, es gibt nichts Sichereres als Tod und das steht vor uns, so ein haha, leichter Umgang. Ich habe schon Respekt.
Also vor dem Sterben oder vor dem, was nachher kommt?
Nicht so vor dem Sterben, das, was nachher kommt. Mhm. Mehr. Ja.
Hast du dort eine Vorstellung, was könnte kommen?
Ich habe schon Vorstellung. Ich habe eigentlich ganz klare Vorstellung. Habe ich immer schon gehabt, mehr oder weniger. Ich habe nicht eine Himmelstor-Vorstellung. Ich glaube Energie. Und dass wir unsere Energie wieder umwandeln in eine langsamer drehende Energie. Also ich glaube, wir sind alle eins. Und ich kann das bis heute nicht ganz erklären. Also ich habe, das ist jetzt ein ganz persönliches und schwieriges Thema für mich, aber Begegnungen mit Leuten, die es schon gegangen sind, wo ich merke, es geht weiter. Ich muss keine Angst haben. Ich weiß nicht genau, wie es weitergeht. Aber das kommt gut. Also, ja, und genau wie das wird sein, probiere ich nicht wirklich Vorstellungen zu haben. Aber ich habe nicht das Gefühl, wir sind Carbon Units und wenn ich die Augen zu tue, geht das Licht ab und es ist vorbei. Das habe ich nie gehabt, das werde ich auch nie haben. Es geht weiter. Ich weiß nicht wie. Manchmal bin ich gespannt drauf, manchmal freue ich mich. Was passiert da? Und manchmal habe ich extrem Angst. Und es wechselt ab, je nach wie stabil dass ich im Leben bin.
Mhm. Ja. Und dann reden wir doch noch über deine Beerdigung.
Meine Beerdigung. Plötzlich haben wir eben über Patientenverfügungen geredet. Und mein Mann ist am Tisch gesessen und hat gesagt, hey, im Fall, es gibt so viele Fragen hier, wie willst du die beantworten? Und ich habe gemerkt, ich kann keine einzige beantworten, aber wir haben uns ein bisschen mit das auseinandersetzt. Und ich bin hin und her, meine eigene Beerdigung Grundsätzlich ist mir gleich. Das ist mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, Beerdigung ist da für Leute, die noch hier sind. Und sie sollen das machen, was sie brauchen. Wirklich. Aber ich weiss, dass wenn mein Vater ist gegangen, bevor er gegangen ist, habe ich ihn gefragt über bestimmte Sachen. Wer soll eine Beerdigung singen? Welche Prayers oder Gebete soll er? Welche Pfarrer soll das sagen? Die Frage hat er beantwortet. Und ich weiss, für uns ist es ganz, ganz wichtig gewesen, dass etwas passiert an dem Tag, wo ihm entspricht. Ja. So, ich bin immer noch nicht sicher, was ich will. Ich muss einmal mit meinen Kindern vor allem darüber reden. Mhm. Was brauchen sie? Weiss sie, dass ich da entscheide? Oder weiss sie? Oder so, was sie entscheiden. Von dem her gesagt, ich habe noch keine Ahnung, wie es so aussieht. Keine Ahnung.
Reden wir doch noch mal kurz über das Leben jetzt. Was hat der Tod mit dem Leben jetzt zu tun? Was würdest du sagen?
Ich bin 51 geworden. Und mir hat einmal Dino Heiniger, ein guter Freund von mir, auch Kulturschaffender, gesagt, Shirley, ab 50 merkst du es dann. Dass es einfach, dass etwas passiert. Und es ist so. Also jede Bewegung, die man jetzt macht, einmal ich will nicht für alle reden, wenn ich ein Glas Wein trinke am Abend, es hat eine Quittung dafür. Ich bekomme vielleicht ein bisschen Kopfweh. Wenn ich zu lang sitze in einer komischen Position, sie tun meine Knie am folgenden Tag ein bisschen weh. Also es gibt wirklich für alles eine Quittung jetzt. Mhm. Und ich merke, dass der Körper vergänglich ist. Also, dass es eigentlich wirklich richtig tot geht. Irgendwann wird der Körper aufgeben. Und nachher, es wird vorbei sein. Von dem her gesehen, fühle ich mich sehr konfrontiert, jetzt gerade momentan, mit Endlichkeit und mit dem Tod. Weil ich spüre zum ersten Mal, seit ich 50 geworden bin, wie sich das langsam im Körper schon manifestiert. Weißt du, was ich meine?
Ich kann es mir vorstellen. Ja. Ja.
Es ist ganz schräg. Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt. Und es muss auch ein bisschen passieren, das merke ich auch. Ich meine, seitdem nehme ich mir ernster. Also wenn ich jetzt komisch sitze und merke, früher hat es mir gedacht, ja, es geht schon. Und jetzt ändere ich die Position. Mhm. Wenn ich heute ein Interview mit dir habe, dann trinke ich kein Wein, weil ich will nicht Kopfweh. Also ich nehme jetzt die Konsequenz und ich mache etwas daraus raus. Und wenn man das nicht macht, glaube ich, ja, kommt die Rechnung früher vielleicht als sonst. Und ich will schon, ich habe noch einiges zu tun, habe ich das Gefühl.
Was hast du noch zu tun? Das wäre nämlich lustigerweise gerade meine nächste Frage gewesen, was du noch auf deiner Bucketlist hast.
Ja, also eine Bucketlist als solches habe ich nicht. Es gibt nicht Orte, die ich unbedingt besuchen will. Wir haben gerade kürzlich auch über das geredet, aber es gibt Orte auf dem Planeten, die ich her will. Und ich muss sagen, mein einziger wirklicher Wunsch ist immer vertiefter, das zu machen, wofür ich das Gefühl, dass ich hier bin. Dass man ist jemandem geworden aus seinen Erfahrungen. Und aus dem hat es Lernprozesse gegeben, die man eigentlich auch teilen kann. Und nicht in Form von Lehrer, Meister, Student, überhaupt nicht. Aber man kann Leute anders begegnen, mit einer Reife oder mit einer kleinen Weisheit, die man vor 20 Jahren nicht hatte. Und das ist eigentlich das, was ich will, in meiner Arbeit und in meinem persönlichen Leben, immer echter, möglichst authentischer, möglichst ehrlicher, möglichst offen da Leute begegnen und das Leben zu begegnen. Und mehr will ich eigentlich nicht. Ist schon viel eigentlich, gell? Aber sonstige Sachen habe ich nicht so auf der Bucketlist, nein.
Also, danke dir vielmals, Shirley Grimes, für das Gespräch.
Sehr gern gesehen.
Gibt es etwas, was dir noch wichtig wäre, zum Ergänzen?
Nein, ich glaube, das ist alles gesagt.
Gut.
Danke.
Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.